Radio SRF. Echo der Zeit. Nach Lampedusa, Bundesrätin Sommaruga in Rom und Peter Arbenz im Echo-Gespräch.
Ganz ehrlich gesagt gibt es eigentlich wenig Fortschritte. Seit Mitte der 80er Jahre streiten wir uns immer um Verschärfungen und Beschleunigung von Verfahren, aber die Probleme sind eigentlich die gleichen geblieben.
Sagt der erste Flüchtlingsdelegierte der Schweiz. Dann, der Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Amerikaner, unter ihnen Robert Shiller.
My wife, she told me, for several years now, she has turned the phone on in our bedroom in case we get the call.
Seine Frau habe in Erwartung des Nobelpreises seit Jahren das Telefon im Schlafzimmer eingesteckt, erzählt der Gewinner. Wir erzählen, warum er gewonnen hat. Und gute Stimmung in Genf vor den Gesprächen mit Iran. Nach den jüngsten Flüchtlingsdramen vor Lampedusa hat Italien die Mission Mare Sicuro, sicheres Meer, aufgenommen. Damit soll das Mittelmeer stärker überwacht und Flüchtlingsboote früher entdeckt werden. Das Thema Migration erörterten heute auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga und der italienische Innenminister Angelico Alfano in Rom. Massimo Agostinis.
Die Tragödie vor Lampedusa und die Landung von Zehntausenden von Flüchtlingen aus Afrika an den Südküsten Italiens war auch Thema beim Treffen zwischen der Schweizer Justizministerin Sommaruga und Italiens Innenminister Alfano. Die Schweiz erinnerte Italien daran, dass es trotz der Last verpflichtet sei, Flüchtlinge, die in Italien an Land gingen und in einem anderen Schengen-Land abgewiesen wurden, dass es diese Flüchtlinge zurücknehmen müsse. Sommaruga attestierte Italien dabei eine große Kooperationsbereitschaft. Sie zeigte allerdings auch Verständnis, dass Griechenland und Italien dieses System neu geregelt sehen möchten.
Ja, ich habe sowohl in Griechenland wie jetzt natürlich auch in Italien festgestellt, dass einzelne Staaten sagen, sie sind allein aufgrund ihrer geografischen Lage stärker betroffen von Migrationsströmen. Ich habe Verständnis dafür, dass man hier eine Diskussion führen will. Aber da gibt es keine schnellen und keine einfachen Lösungen.
Italien und Griechenland fordern, dass die anderen europäischen Staaten mehr Flüchtlinge aufnehmen, die in Südeuropa landen. Trotz der angespannten Lage in einzelnen Asylzentren Italiens und Griechenlands sieht Simonetta Sommaruga indes keine Notwendigkeit, Flüchtlinge aus Südeuropa vermehrt in der Schweiz Asyl zu gewähren, weil die beiden südeuropäischen Länder bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms Probleme haben. Bereits heute werde sehr genau geprüft, ob eine Rückschaffung zumutbar sei. In Fällen, wo dies nicht möglich sei, habe sich die Schweiz schon immer bereit gezeigt, aus humanitären Gründen die Aufnahme zu bewilligen.
Wir sprechen mit dem ersten Flüchtlingsdelegierten der Schweiz, Peter Arbenz, über dieses Thema nach den Nachrichten mit Ueli Zindl.
Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an drei US-Forscher. Ausgezeichnet wurden Eugene Farmer, Lars Peter Hansen und Robert Shiller. Die drei Ökonomen beschäftigten sich bereits seit Längerem mit der Beobachtung und Vorhersage von Aktienkursen. Dabei hätten die drei einen wichtigen Beitrag für die Praxis geliefert, hieß es zur Begründung der Preisvergabe. Nach den fremdenfeindlichen Krawallen in der russischen Hauptstadt Moskau hat die Polizei eine Razzia auf einem Großmarkt durchgeführt. Dabei sind laut den Behörden mindestens 1200 Gastarbeiter vorübergehend festgenommen worden. Es gehe darum, illegale Gastarbeiter aufzuspüren, erklärte ein Polizeisprecher. Gestern hatten fremdenfeindliche Randalierer im selben Bezirk ausländische Arbeiter angegriffen. Anschließend war es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Randalierer hatten die Gastarbeiter verantwortlich gemacht für den Tod eines jungen Russen. In Syrien sind drei der sechs entführten IKLK-Mitarbeiter frei. Das bestätigte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Auch der ebenfalls entführte Mitarbeiter des arabischen Roten Halbmonds sei in Freiheit, hieß es weiter. Alle vier humanitären Helfer seien im Nordwesten Syriens freigekommen, dort, wo sie gestern entführt worden waren, sagte ein IKLK-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Italien hat damit begonnen, das Mittelmeer stärker zu überwachen und reagiert damit auf die jüngsten Flüchtlingsdramen vor Lampedusa. Zuvor hatte die italienische Marine signalisiert, sie sei auf den Einsatz vorbereitet, mit dem neuen Bootunglücke verhindert werden sollen. Inzwischen erreichte ein weiteres Flüchtlingsschiff aus Afrika Lampedusa. Die rund 140 Menschen seien in einer guten Verfassung, teilte die Küstenwache mit. Das Tessiner Parlament will Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, steuerlich nicht entlasten. Es hat einen Vorstoß, der von der SVP und der Lega unterstützt worden war, abgelehnt mit 57 zu 29 Stimmen. Der Vorstoß entspricht in weiten Teilen der SVP-Familieninitiative. Über diese wird national am 24. November abgestimmt. Die Volksinitiative der SVP verlangt, dass Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, einen gleich hohen Steuerabzug geltend machen können, wie Eltern, die ihr Kind fremd betreuen lassen. Verkehrsministerin Doris Leuthardt will die Vignettenkleber durch ein elektronisches System ersetzen. Das sagte Leuthardt in einem Interview mit der Zeitung Nordwestschweiz. Die elektronische Vignette könne an die Autonummer gekoppelt werden, so Leuthardt weiter. Damit würden Autofahrer mit Wechselnummern nicht mehr benachteiligt. In Norwegen ist die nicht wiedergewählte rot-grüne Regierung formal zurückgetreten. Ministerpräsident Jens Stoltenberg informierte zuerst das Parlament und reichte dann am Mittag sein Rücktrittsgesuch beim norwegischen König Harald ein. Künftig wird Norwegen von einem bürgerlichen Bündnis regiert. Ministerpräsidentin ist die Chefin der Konservativen Erna Solberg. 6 Milliarden Euro. Mit so viel Geld will die EU-Kommission in den nächsten gut 6 Jahren das internationale Stromnetz ausbauen. Ziel sei es, die Stromversorgung Europas mit besseren Leitungen abzusichern, sagte Energiekommissar Oettinger. Unter den 250 Ausbauprojekten figuriert auch eine Stromleitung zwischen dem St. gallischen Rüti und dem österreichischen Meiningen. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen diese Projekte aber noch endgültig beschließen. Am zweiten Tag der muslimischen Feierlichkeiten zum Hajj haben sich hunderttausende Pilger am Berg Arafat in Saudi-Arabien versammelt. Dort baten sie Gott um die Vergebung ihrer Sünden. Insgesamt nehmen mehr als 2 Millionen Muslime an den mehrtägigen Feierlichkeiten in der Region Mekka teil. Rund 1,3 Millionen Teilnehmer reisten aus dem Ausland an. Der Hadsch gilt als eine der 5 rituellen Säulen des Islam. Dazu gehören etwa auch der Fastenmonat Ramadan und die täglichen Gebete. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.928 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.212 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,36 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 84. Das Wetter, heute Abend fällt noch gebietsweise Regen, morgen hat es weiterhin viele Wolken, gegen Abend kommt Regen auf, im Süden und in Graubünden bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen rund 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Wenn das Hirn an der Börse aussetzt oder einsetzt, der Nobelpreis für Wirtschaft. Wenn die Basis das letzte Wort hat, Skepsis im SPD-Ortsverein Zehlendorf gegenüber einer drohenden Koalition mit Angela Merkel. Vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA, warum Amerika ist, wie es ist. Vor den Genfer Verhandlungen zwischen dem Westen und Iran. Und ein Wort von Dimitri.
Ich denke an diese Zeit, wo es noch gar keine Schulen gab, wo ein junger Schauspieler, der ging in eine Truppe und er musste dann halt die Bühne putzen und kleine Rollen spielen. Und auf Italienisch sagt man da so schön «rubare il mestiere», das heißt eigentlich den Beruf stehlen.
Das war früher. Heute ist die Dimitri-Schule eine Hochschule für Bewegungstheater mit Bachelor und Master. Unser Echo-Schwerpunkt über Bildung, morgen übrigens live von der Fachhochschule Luzern. Zuerst Lampedusa. Die Tragödie beschäftigt Europa noch immer. 111 Särge, schlechtes Gewissen, Ratlosigkeit. Peter Arbenz war Mitte der 80er Jahre der erste Flüchtlingsdelegierte der Schweiz. Er war in der Entwicklungspolitik engagiert und bis 2012 Präsident der Helvetas. Ihn habe ich gefragt, gibt es Sofortmaßnahmen, die jetzt ergriffen werden könnten?
Ja, ich denke, Italien hat jetzt begriffen, dass sie eigentlich die Überwachung und die Präsenz im Mittelmeer zwischen Lampedusa, Sizilien und Libyen verstärken muss. Also ist es offensichtlich möglich und wurde da einiges vernachlässigt. Aber ich denke, dass zunächst jetzt auch die übrigen Europäer den Italienern helfen müssten, hier die Überwachung zu verbessern, eben auch die Präsenz auf dem Meer. Und damit vermeiden sollten, dass weitere tragische Unfälle passieren.
Und was könnte jetzt konkret ein Beitrag der Schweiz sein?
Ich glaube, insgesamt haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, aber da gibt es jetzt neue Vorschläge. Beispielsweise, man soll die Möglichkeit der Einreichung eines Asylgesuchs auf den Botschaften in den Herkunftsländern wieder einführen. Ob das der Schlüssel zur Lösung ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Schweiz im Alleingang könnte dieses Instrument nicht wieder aufleben lassen, sondern müsste das im Verbund mit den übrigen Europäern machen.
Sie sagen, die Flüchtlingspolitik ist eine europäische Sache. Gibt es Handlungsbedarf in der Flüchtlingspolitik der EU?
Bis heute gibt es ja das Schengener und das Dublin-Abkommen, die versuchen, die ganze Immigration besser zu regeln. Aber natürlich, jeder Staat, jeder Nationalstaat entscheidet dann jeweils für sich selbst, welche Instrumente er wie umsetzen will. Und da ist die Umsetzungstreue und Disziplin sehr unterschiedlich, wie wir auch erlebt haben, auch mit Rückführungen, beispielsweise mit Italien, aber auch mit Griechenland. Eigentlich ist es begrüßenswert, dass jetzt die Politik aufgewacht ist, aber ich habe doch auch meine Zweifel, ob das nachhaltig sein wird. Und wenn dann einige Wochen und Monate vorbei sind, dann ist eben auch in Brüssel und in den meisten Regierungen Business as usual.
Das heißt, die Diskussion dient mehr der Beruhigung des schlechten Gewissens.
Ja, im Moment habe ich den Eindruck, aber natürlich sind diese Vorfälle derart tragisch, dass sie sich nicht wiederholen dürften. Und am Schluss sind ja immer die Ärmsten, die darunter leiden und Menschen, die schon seit Wochen und Monaten unter schwierigsten Bedingungen unterwegs waren. Und am Schluss landen sie dann im Mittelmeer, um zu sterben. Und das ist natürlich unakzeptierbar.
Nach diesem tragischen Unglück heißt es ja immer wieder, man müsse dafür sorgen, dass die Verhältnisse in den Herkunftsländern verbessert würden, damit die Flüchtlinge gar nicht erst kommen. Das gibt es aber schon. Es gibt diese Migrationspartnerschaften, die die Schweiz hat. Und ist das nicht einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein quantitativ?
Ja, wenn man natürlich die Migrationspartnerschaften misst an der Dimension der Probleme, dann ist es tatsächlich eine humanitäre Geste, aber immerhin eine Möglichkeit, den Dialog zu eröffnen. Aber effektiv die Lösung langfristig liegt natürlich im Aufbau der Gesellschaften und der Politik und der Wirtschaft in den Herkunftsländern. Also Stichwort nachhaltige und langfristige Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, wenn aktuelle Not zu lindern ist. Und hier hat ja auch der Bundesrat und das Parlament mit der Erhöhung der Entwicklungszusammenarbeitsleistungen doch ein Zeichen gesetzt und auch klar gesagt, dass die neue Strategie unter anderem sein soll, vermehrt in fragilen Staaten tätig zu werden. Und da sind wir sicher auf dem richtigen Weg.
Eine Sofortlösung ist ja immer höhere Zäune. Wie viel bringt das?
Das ist im Moment eine abschreckende Wirkung, aber ist letztlich keine Lösung. Ich meine, es ermöglicht einfach eine verbesserte Kontrolle, aber es ist schon eine unmenschliche defensive Maßnahme. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass auch unsere innenpolitischen Verhältnisse eine größere Immigration kaum zulassen. Und überall gibt es eben jetzt die Antireflexe gegen erhöhte Einwanderung. Und wenn man halt diese Situation gesamthaft betrachtet, so denke ich halt doch, dass Europa kaum eine mehrfache, also x-fache zusätzliche Einwanderung ertragen würde.
Peter Arbenz, was halten Sie dann von der Idee, dass man in den Ländern, die ans Mittelmeer grenzen, von denen dann die Flüchtlinge am Schluss nach Europa kommen, dass man dort Flüchtlingszentren einrichtet?
Ja, ich halte diese Idee für nicht tauglich und auch nicht umsetzbar, denn damit würde man ja in die Souveränität dieser Staaten eingreifen und wir können da quasi nicht europäische oder schweizerische Enklaven in Libyen oder Tunesien oder gar Ägypten einrichten, um dort die Leute aufzunehmen.
Sie waren der erste Flüchtlingsdelegierte Ende der 80er Jahre. Was ist der größte Fortschritt in der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Schweiz seither?
Ja, ganz ehrlich gesagt gibt es eigentlich wenig Fortschritte. Die internationale Zusammenarbeit wurde zweifellos verstärkt, aber eigentlich sind die Probleme immer noch dieselben. Es gibt immer noch viel Flüchtlingselend auf der Welt und das findet ja zum großen Teil in den Herkunftsländern und Regionen selbst statt. Und irgendwann gibt es eben auch dann den Overflow, also von Flüchtlingen, die es schaffen, nach Europa zu kommen. Diese kommen hier ins Asylverfahrenssystem Und das ist doch ein schwieriges und langwieriges rechtliches Verfahren. Und seit Beginn, Mitte der 80er Jahre, streiten wir uns immer um Verschärfungen und Beschleunigung von Verfahren und um die Aufnahme der relativ doch wenigen Asylsuchenden in der Schweiz, in den Kantonen, in den Gemeinden. Also effektiv hat eigentlich der politische Dialog hat sich nicht wesentlich verändert und die Probleme sind eigentlich die gleichen geblieben.
Peter Arbenzer wurde 1985 der erste Flüchtlingsdelegierte der Schweiz. Der Wirtschaftsnobelpreis geht an die drei amerikanischen Ökonomen Robert Shiller, Eugene Fama und Lars Peter Hansen. Wer sind die drei? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Ein Wirtschaftsnobelpreis mit Praxisbezug. Mit ihren Arbeiten hätten Shiller, Fama und Hansen das Verhalten von Investoren an den Börsen wesentlich beeinflusst, würdigte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. Die drei Ökonomen erforschten, wie an den Finanzmärkten Preise zustande kommen. Von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen oder Immobilien. Diese Preise seien entscheidend für die Wirtschaft, sagte Staff van Normark von der Wissenschaftsakademie.
Financial market prices are absolutely crucial to the economy because the prices of assets like stocks, bonds and real estate, they give important signals to firms in what they should be investing in, they give signals to households in what they should save in and they also affect how much risk is taken in investments and savings in the economy.
Die Preise geben wichtige Signale, Signale für Unternehmen, die investieren wollten oder für Haushalte, die sparen wollten. Und sie geben Auskunft über Risiken, die drohen könnten. Die Wissenschaftler haben zum Beispiel erforscht, wann Anleger rational handeln und wann sie sich stattdessen von Euphorie oder Panik leiten lassen. Das kann zeigen, wie weit die Märkte effizient funktionieren und wann sie aus dem Ruder laufen. Shiller, Fama und Hansen hätten mit ihren Arbeiten dazu beigetragen, dass die Entwicklung der Preise vorhersehbarer sei, so die Wissenschaftsakademie. Darauf verweist auch die deutsche Ökonomin und Journalistin Karen Horn, die die Vergabe der Wirtschaftsnobelpreise seit langem verfolgt.
Man muss diese Preisfindung verstehen, damit man in der Lage ist zu erkennen, wann sich an den Finanzmärkten Blasen bilden. Insofern ist es auch überhaupt kein Wunder, dass Robert Shiller einer der ganz wenigen ist, der den Aufbau der Blase auf dem amerikanischen Immobilienmarkt schon früh erkannt hat und gewarnt hat.
Dafür wird Shiller zusammen mit Eugene Fama und Lars Peter Hansen nun mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrt.
Und werfen wir nun einen genaueren Blick auf einen dieser drei, nämlich auf Robert Shiller. Shiller will dazu beitragen, dass es weniger Finanzkrisen gibt. Beat Soltermann aus Washington.
Robert Shiller liebt Sportveranstaltungen. Doch es ist nicht die Action auf dem Spielfeld, die den Verhaltensökonomen der renommierten Yale-Universität interessiert.
When I go to a sports event, I find myself watching the crowd.
Seine Augen seien stets aufs Publikum gerichtet. Es fasziniere ihn, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer sich verhielten.
I find it fascinating to watch how involved people get. And they all move with the, when a player is trying to make some, you can see the whole crowd swaying to try, as if they could psychologically help this player.
Die Köpfe der Leute bewegten sich alle in die gleiche Richtung, dorthin, wo der Spieler mit dem Ball hinsteuert, fast so, als ob sie auf diese Weise auf den Spieler Einfluss nehmen könnten. Erzählt Shiller, der oft schneller denkt, als er spricht und seine Sätze deshalb selten zu Ende formuliert. Dieses Verhalten sei typisch für die Menschen, sagt der neue Nobelpreisträger. Ein Herdentrieb, der auch außerhalb der Sportarena anzutreffen ist.
Well, human nature, there's a lot of, there's a tendency for herd behavior.
Die Menschen tendieren dazu, ähnlich zu denken und zu handeln. Sie konstruieren sich ihre Realität mit Halbwissen und dieses Halbwissen wird, wenn es die Mitmenschen bestätigen, zur Wahrheit, einer vermeintlichen Wahrheit. Das ist auch beim Geldanlegen so. Da hat man vor Ausbruch der jüngsten Finanzkrise gedacht, die Häuserpreise könnten nur steigen. Keine ökonomische Theorie unterstützt diese These und doch hätten die Leute blindlings in Immobilien investiert. Das ist der Zeitgeist gewesen.
That's not based in any economic theory, but it's based in a kind of intuitive feel, a Zeitgeist that developed at that time.
Dass Immobilienpreise auch sinken können, ist seit der Finanzkrise wieder in den Köpfen der Menschen. Die Folgen dieser kollektiven Fehleinschätzung waren allerdings verheerend in den USA und anderswo. Viele Leute verloren sehr viel Geld und sogar ihr Haus. Robert Shiller ist kein klassischer Mainstream-Ökonom, im Gegensatz zu Eugene Fermat, der heute ebenfalls mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, glaubt er nicht an die absolute Effizienz der Märkte. Deshalb seien Spekulationsblasen möglich, sagt der 67-Jährige, der etwas Spitzbübisches an sich hat und deshalb viel jünger wirkt, als er wirklich ist. Übertreibungen ließen sich nie ganz verhindern, doch es gebe Möglichkeiten, diese Übertreibungen etwas zu zügeln und damit weniger schädlich werden zu lassen.
Governments all over the world are subsidizing education. I think it has to go much further with regard to financial information. It has to be made available, not just for the children, but for the adults.
Der Staat subventioniere ja heute schon das Bildungswesen. Er müsse dafür sorgen, dass die Menschen auch mehr wüssten über die Finanzmärkte, und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Dazu gehört, dass es öffentliche Daten gibt, die den Wert verschiedener Güter aufzeigen. Shiller hat deshalb den bekanntesten Immobilienindex mitentwickelt, den Case-Shiller-Index. Dieser zeigt, wie sehr Liegenschaften in den USA über- oder unterbewertet sind, sprich, der Index warnt vor Immobilienblasen. Robert Shiller scheint mit seiner Theorie auf der richtigen Spur zu sein. Er hat nicht nur eine, sondern zwei Blasen auf den Finanzmärkten richtig vorausgesagt. Die Dotcom-Blase in den 90er Jahren und dann die Immobilienblase. Offenbar kann er sich dem Herdentrieb entziehen. Wie schafft er das?
I think maybe it's a family tradition. My father taught me to be this way. He always taught me independence.
Sein Vater habe ihm immer gesagt, er solle unabhängig denken. Deshalb habe er ihm auch nicht erlaubt, fernzusehen.
My father didn't want me to watch television, and I don't watch television anymore, even now. Because I imagine that it's going to make me think like other people.
Das mache ich bis heute nicht, fügt Schiller an. Ich hätte Angst, dass ich dadurch zu denken beginne wie alle anderen.
Beat Soltermann, und vielleicht hört Robert Schiller Radio. Seit heute Nachmittag sondieren SPD und CDU/CSU in Berlin eine mögliche Koalition. Die politischen Auguren in der Hauptstadt erwarten zwar eine schwarz-rote Koalition, auch wenn Gespräche mit den Grünen noch laufen. Doch an der sozialdemokratischen Basis ist die Skepsis wesentlich grösser. Und am Ende werden die SPD-Mitglieder in einer Urabstimmung entscheiden, ob man einen Koalitionsvertrag unterschreiben wird oder eben nicht. Kaspar Selg war bei der SPD-Basis bei der Sektion Berlin-Zehlendorf.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich begrüße euch. Heute Abend zu unserer.
Wir sind im Clubhaus des Fußballvereins Hertha 03 Zehlendorf. Während die Mannschaft draußen tapfer im strömenden Regen trainiert, sitzen im kleinen Saal des Vereinslokals 33 Mitglieder der beiden SPD-Untersektionen Seenplatte und Krome Lanke. Man diskutiert unter Traktandum 1 erstmal die große Pleite. Das Wahlergebnis der SPD, das auch hier in Zehlendorf weit unter dem lag, was man sich erhofft hatte. Man habe sicher ein gutes Programm gehabt und mit Steinbrück eigentlich auch einen sehr guten Kandidaten. Aber die beiden hätten nicht zusammengepasst. Linkes Programm, konservativer Kandidat.
Programm und Kandidat haben nicht zusammengepasst. Ja? Man kann nicht rechts blinken und links abbiegen.
Sagt dieser Genosse und meint, die Partei müsse jetzt erstmal entscheiden, wie sie inhaltlich weitermachen wolle. Aber genau das, die ernsthafte Diskussion über das Wahlergebnis, werde ja gar nicht möglich, wenn man sich jetzt bereits wieder in eine Koalition mit der CDU stürze. Und damit ist man sehr schnell beim Traktandum 2, große Koalition, ja oder nein. Zuerst mal langes Stirnrunzeln in der Runde. Die Genossen wägen ihre Worte sorgfältig, wenn es darum geht, wie sie sich entscheiden werden über die große Koalition.
Nach dem jetzigen Stand der Entwicklung schätze ich ein, dass eine Position aus der Opposition heraus sehr viel besser und günstiger ist als in einer großen Koalition. Ergebnis haben wir ja 2009 gesehen, das möchte ich nicht nochmal erleben.
Bis 2009 war man in einer großen Koalition mit Merkel. Das Ergebnis war damals das mit Abstand schlechteste Wahlresultat in der SPD-Geschichte. Deswegen jetzt lieber in der Opposition Profil zeigen, als in der Regierung wieder unter Merkels Ruhm verschwinden, sagen die meisten hier. Wie sonst will man denn nächstes Mal gegen die CDU antreten, wenn man immer mit denen zusammen entschieden hat? Wie will man sich die Linkspartei vom Hals halten, wenn die als Opposition immer linke Gegenpositionen zur SPD beziehen kann? Langsam wird man deutlicher im Clubheim von Hertha 03. Wenn man alles zusammennehme, meint der Genosse Heinrich, sei eigentlich klar:
Wir wollen Opposition sein.
Wir wollen Opposition sein. Das sei ja auch für die Demokratie besser. Wenn nämlich CDU und SPD zusammengingen, blieben nur noch zwei Kleinparteien mit je 8% als Mini-Opposition übrig gegen eine total übermächtige Regierung. Das könne nicht von Gutem sein, findet die Mehrheit hier. Mag sein, wehrt sich der Genosse Peter drüben am Tischende, aber Opposition werde der SPD doch noch mehr schaden als eine Regierungsbeteiligung.
Mir kommt es so vor, als ob daraus Angst vor der Verantwortung spricht. Angst vor Macht. Sich in die Opposition zurückfallen lassen, ist sehr bequem. Was habe ich denn nachher zu verantworten? Das bringt uns kein Zehntelprozent weiter.
Lieber in der Regierung etwas bewegen, als in der Opposition leer fuchteln, sagt Peter. Aber er bleibt mit seinem Wunsch nach einer großen Koalition in der Minderheit hier. Jochen, langgedientes Parteimitglied, lehnt die große Koalition ab, es sei denn...
Wenn 2/3 des Programms unserer Partei Koalitionspapier wird, dann werde ich dem zustimmen.
Nur wird das gegen die übermächtige CDU nicht möglich sein. Und das weiß Jochen. Deswegen wird er die Große Koalition wohl auch ablehnen.
Wird das nicht erreicht, dann bin ich dafür, dass wir eine starke Opposition im Bundestag stellen. Bin aber fast sicher, dass wir dann die Situation haben werden, einer Minderheitsregierung auf Dauer.
Nur das wiederum glauben die meisten Genossen hier nicht. Merkel werde keine Minderheitsregierung bilden. Da gäbe es wohl eher Neuwahlen. Und hier sind sich dann wieder alle einig. Das wäre das Schlimmste. Denn dann kämen vermutlich die Euro-Gegner AfD in den Bundestag, möglicherweise auch die FDP wieder. Das wäre schlecht für die SPD. Und man hätte ein zusätzliches, noch größeres Problem. Mit Steinbrück könnte man dann ja wohl kaum mehr antreten, aber mit wem sonst? Es ist komplex. Die Große Koalition ist schlecht, meinen die meisten, aber die Alternative sei sehr unklar. Warten wir mal ab, was da ausgehandelt wird, lautet der Tenor am Schluss. Es werde vermutlich eine Entscheidung werden zwischen Pest und Cholera, sagt einer nach 2 Stunden beim Hinausgehen ins Dunkel des strömenden Regens. Das Flutlicht vom Trainingsplatz nebenan ist mittlerweile erloschen, die Spieler von Hertha 03 sind längst zu Hause.
Und damit ist es 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Fast einer Clowneske, der politische Streit in Washington D.C. Einer ernsten Sache. An Dimitris Clownschule kann man einen Master für Bewegungstheater erwerben. Und ernst, aber auch erfolgsversprechend, vor den Iran-Verhandlungen in Genf. Ab Donnerstag 0.01 Uhr Ortszeit läuft die Zeit ab, sind die USA nicht mehr in der Lage, alle Rechnungen zu bezahlen, droht die Zahlungsunfähigkeit, falls sich Demokraten und Republikaner nicht einigen können, die Schuldenobergrenze anzuheben. Die Welt staunt und kann sich dieses Szenario nicht ernsthaft vorstellen, angesichts der Folgen für die Weltwirtschaft. Ich habe Christian Lammert von der John F. Kennedy Institute der Freien Universität Berlin gefragt, und die Amerikaner, können die sich das vorstellen?
Ich glaube, die Amerikaner haben das zum Teil noch gar nicht realisiert, beziehungsweise sind so abgelenkt dadurch, dass sie so wütend sind auf die politische Elite in Washington, dass sie das momentan gar nicht sich vorstellen können, dass das wirklich passieren wird. Wenn man sich die jüngsten Umfragen anschaut, da gab es eine ganz interessante Zahl, dass 60% der Befragten würden, wenn es möglich wäre, jetzt alle Leute aus dem Kongress und auch aus dem Weißen Haus wieder rauswählen. Also man ist völlig unzufrieden und kann eigentlich gar nicht noch nicht fassen, und da geht es, glaube ich, der Bevölkerung in den USA nicht anders als Experten weltweit, dass das wirklich passieren könnte.
Nun heißt es immer, die Tea Party halte die Republikaner in Geiselhaft, weil die Wahlkreise so geschnitten seien, dass sie extreme Kandidaten begünstige. Aber die Tea Party ist trotz allem eine Minderheit bei den Republikanern. Warum kann sie John Boehner, der Chef der Republikaner, nicht zur Ordnung rufen?
Weil das nicht nur diese 40 Abgeordneten sind, die sich im Repräsentantenhaus in diesem Tea Party Caucus zusammengetan haben, sondern dahinter auch finanzkräftige Interessen stecken. Beispiel sind die Koch Brothers, die wahnsinnig viel, mehrere hundert Millionen Dollar ausgeben, um bestimmte Tea Party Bewegungen zu unterstützen und auch Einfluss in den öffentlichen Medien nehmen. Es gibt einen ganz großen Bereich konservativer Talk Radios, die massiven Druck auf die Republikaner ausüben. Also was wir hier momentan sehen, ist eine Verunsicherung der Parteiführung der Republikaner im Repräsentantenhaus, dass sie nicht wissen, was passieren würde, wenn sie sich abgrenzen würden von diesem konservativen Flügel. Und das führt zu den Problemen, die wir momentan sehen.
Aber John Boehner, der Chef der Republikaner, kann doch unterscheiden zwischen Talkradios und den Folgen, die eine Zahlungsunfähigkeit hat, auch für die Republikaner.
Ja, sicher kann er das und er versucht ja auch immer wieder Signale auszusenden in die eigene Fraktion. Aber Sie haben ja schon auf die Zuschneidung der Wahlbezirke hingewiesen. Und da sind natürlich auch einige Abgeordnete, die vielleicht nicht aus ganz extrem konservativen Wahlkreisen kommen, aber denen doch ordentlich geschadet werden könnte bei den nächsten Zwischenwahlen im 2014. Und da blickt die Partei der Republikaner natürlich auch schon hin. Man versucht irgendwie noch politisches Kapital aus dieser Auseinandersetzung zu ziehen, was aber jetzt nicht geklappt hat. Also da haben die Republikaner scheinbar nicht gelernt aus den Erfahrungen, die man Mitte der 1990er Jahre hätte machen können, als es bei einer ähnlichen Situation ganz schlecht für die Republikaner gelaufen ist. Und Umfragen zeigen das hier auch. Aber Boehner muss jetzt aus dieser Auseinandersetzung natürlich versuchen hervorzugehen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und deswegen ist er auch angewiesen auf ein Entgegenkommen der Demokraten und des Weißen Hauses. Und die machen das momentan nicht.
Sie haben das Weiße Haus erwähnt. Wie pokert Obama in diesem Spiel? Hätte das ein Clinton besser gemacht?
Ich glaube schon, Clinton war mehr ein Politiker. Obama hat, glaube ich, neben dem politischen Kalkül manchmal keine Lust, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die für ihn völlig irrational sind. Er hatte keine Lust, mit den Republikanern über eine Rücknahme seiner Gesundheitsreform als Gegenleistung zu einer Zustimmung für den Haushalt zu reden. Und sowas vergiftet natürlich auch den nötigen politischen Dialog. Und da werden die Republikaner auch durch diese Haltung der Administration im Weißen Haus in eine Ecke gedrängt, die sie dann zu reiner Verteidigungsstrategie provoziert.
Nun geht es der Tea Party bei dieser Kraftprobe um die Obama-Gesundheitsreform, aber ist die nicht allmählich populär? Also wenn man guckt, die ging ja online kürzlich und das gab eigentlich eine große und auch immer positivere Resonanz.
Aber das ist, glaube ich, auch die Angst, die die Republikaner momentan haben. In diesem Monat sind ganz wichtige Elemente der Reform umgesetzt worden, auch wenn es technische schwerwiegende Probleme dabei gab. Aber die Prognosen zeigen, dass je mehr von dieser Reform umgesetzt wird, desto populärer wird das Ganze auch innerhalb der Bevölkerung. Und hier müssen die Republikaner, wenn sie es noch versuchen wollen, diese Reform wenigstens in Teilen zurückzunehmen, jetzt aktiv werden. Sonst ist es auch mit Blick auf die kommenden Wahlen in 2014 kein Wahlkampfthema mehr. Und das würde die Hinterlassenschaft der Obama-Administration sichern. Und auch das wollen einige in der Republikanischen Partei nicht mehr haben.
Bei der gegenwärtigen Kraftprobe heißt es oft, das sei kindisch, unverständlich, wie es möglich sei, dass die Supermacht USA in ein solches Dilemma gerät. Aber sind die USA deswegen auch unregierbar? Das wären sie doch erst, wenn die Zahlungsunfähigkeit tatsächlich einträte. Bis jetzt hat ja immer die Vernunft gesiegt.
Die Vernunft hat bislang immer noch gesiegt und man spricht auch in der Geschichte der USA immer von den Selbstheilungskräften der amerikanischen Demokratie. Also irgendwann werden mal diese extremen Pendel auch wieder in die politische Mitte sich bewegen. Wir haben schon viele Krisen in den USA erlebt. Wir müssen ja nicht ganz zurückgehen bis zum Bürgerkrieg. Aber das gab es auch in den 1990er Jahren unter Clinton schon, diese extreme Polarisierung. Man hat gesagt, man wäre nicht regierungsfähig. Das muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt und wie die Wähler jetzt hier drauf auch reagieren. Und da sieht man im amerikanischen politischen System doch immer, wenn der Wählerwille sich klarer artikuliert und zu einer Mäßigung aufruft, dann wird die politische Elite auch sich dem beugen müssen. Und das ist die Hoffnung, die momentan noch bleibt, auch wenn es momentan im politischen System der USA sehr schwierig aussieht.
Das heißt also, die USA gehen nicht am Donnerstag und auch nicht am Freitag unter?
Nein, die werden nicht untergehen. Es werden sich andere Möglichkeiten ergeben. Notfalls wird Obama per Exekutivanordnung die Schulden weiter bedienen. Und dann wird es eine weitere politische Auseinandersetzung geben. Dann wird vielleicht ein Impeachment-Verfahren kommen. Aber die USA werden auch am Freitag ihre Schulden bedienen.
Christian Lammert arbeitet am John F. Kennedy Institute der Freien Universität Berlin. Wenn man beim Wort Atom zwei Buchstaben vertauscht, kommt man auf Atmo. Die Atmosphäre vor den morgigen Genfer Atomverhandlungen zwischen dem Westen und Iran ist besser denn je. Beide Seiten sind optimistisch und streben eine rasche Lösung an. Bloß wie denn eine solche Lösung aussehen könnte, darüber herrscht keine Einigkeit. Fredrik Steiger.
Am Vorabend der Genfer Verhandlungen machen die Beteiligten auf Gutwetter. Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif schreibt auf Facebook, man könne in Genf eine Roadmap beschließen, also ein klares Ziel und einen Weg dorthin. Im US-Sender ABC spricht er von einer echten Chance und betont, er habe die Rückendeckung des obersten geistlichen Führers in Teheran. US-Außenminister John Kerry sagt, das Fenster der Diplomatie stehe jetzt sperrangelweit offen. Und Catherine Ashton, die EU-Außenbeauftragte, die seitens der Iran-Sechser-Gruppe verhandeln wird, spürt Energie und Entschlossenheit.
Energy and determination to try and move forward in our talks.
Das Problem jedoch ist, in der Sache gibt es noch keinerlei Annäherung. Außenminister Zarif räumt ein, über Konkretes habe man bisher gar nicht gesprochen.
Well, the first meeting that we had at the ministerial level was positive, but we didn't get into the details.
Auch US-Präsident Barack Obama machte schon vor der UNO klar, eine Lösung über Nacht sei Illusion.
I don't believe this difficult history can be overcome overnight. The suspicions.
Doch die Zeit drängt für beide Seiten. Erwirken nämlich Irans neuer Präsident Hassan Rouhani und sein Außenminister nicht rasch einen Abbau der Sanktionen, werden die Falken in Teheran den Versöhnungskurs sabotieren. Und dringt Frau Ashton den Iranern nicht zügig den belegbaren Verzicht auf den Bau von Atombomben ab, bringen Israel und die USA wieder die militärische Lösung auf den Tisch. Und es gibt Heckenschützen zuhauf. Neben den iranischen sind das die amerikanischen Hardliner, dann die israelische Regierung, aber auch die Golfmonarchen. Sie alle haben Gründe, wenn auch ganz unterschiedliche, eine iranisch-amerikanische Versöhnung zu fürchten. Und welche Rolle die Russen spielen, ist auch unklar. Dazu kommt, die einzige Kompromissidee, die vorliegt, ist viele Monate alt und stammt aus dem kasachischen Astana. Gezündet hat sie bisher nicht. In Genf muss man also von vorn anfangen. Im Zentrum von Irans Forderungen steht das Recht auf die Urananreicherung.
Our right to enrich is non-negotiable.
Hier ist eine Einigung denkbar, denn auch Obama akzeptiert Teherans Recht auf die Atomenergienutzung.
We respect the right of the Iranian people to access peaceful nuclear energy.
Das hieße aber, der Iran müsste seine Urananreicherung auf jene niedrigen Werte beschränken, die für AKWs nötig sind, und lückenlose Kontrollen durch die UNO-Atombehörde zulassen, um zu beweisen, dass er keine höhere Urananreicherung betreibt. Weitere Forderungen an Teheran dürften es schwer haben. Darunter die Lagerung der iranischen Bestände an höher angereichertem Uran im Ausland oder die Schließung der unterirdischen Atomanlage Fordo und der Verzicht auf den Schwerwasserreaktor Arak, mit dessen Hilfe sich Plutonium für Atombomben gewinnen lässt. Chancenlos ist umgekehrt Irans Erwartung, die Sanktionen würden gelockert, bevor erste Zugeständnisse beim Atomprogramm realisiert sind. Entscheidend ist, ob der neue Ton der letzten Wochen ein Minimum an Vertrauen schuf. Worte wie jene von Präsident Rouhani im US-Sender CNN reichen sicher nicht.
I bring peace and friendship.
Vielmehr müssen die Iraner beweisen, dass sie nicht länger nach der Bombe streben. Auf dieses Drohpotenzial verzichten sie jedoch nur dann, wenn der Rest der Welt glaubhaft darlegt, dass ein Regimewechsel in Teheran kein Ziel ist.
Vor 38 Jahren gründete Dimitri im Tessiner Dörfchen Verscho seine Dimitri-Clown-Schule. Heute ist daraus eine Fachhochschule geworden, genauer eine Hochschule für Bewegungstheater. Die Studierenden können einen Bachelor- und einen Mastertitel erwerben. Das interessiert uns, weil wir uns an drei Dienstagen, zunächst mal morgen, einem Schwerpunkt zum Thema Bildung widmen. Aus Verscho, Denis Schmutz.
Tanz- und Rhythmusstunde in der Scuola Teatro Dimitri. Die Schüler schwitzen schon zur frühen Morgenstunde. Noch einmal, ruft die Lehrerin. Der Rhythmus stimmt noch nicht perfekt. Die junge Bernerin Donia Spica hat sich an verschiedenen Schauspielschulen beworben, bevor sie vor einem Jahr in Verscho die Ausbildung begonnen hat.
Schon das Herztraining. Vor allem hat man den ganzen Tag sehr voll intensiv. Man merkt schon, dass man einfach müde ist, dass man viel Schlaf braucht. Es hört so wie nie auf.
Streng ist nicht nur das Training, sondern auch das Aufnahmeverfahren, sagt die Dekanin Ruth Hungerbühler. 2004 wurde aus der Dimitri-Schule eine Fachhochschule, genauer eine Hochschule für Bewegungstheater. Seither wird hier auch Forschung betrieben.
Da gibt es noch große Lücken. Die Geschichte des Clowns in den Kulturwissenschaften ist eigentlich immer noch sehr schlecht erforscht. Was auch schlecht erforscht ist, ist unser eigenes Genre. Was ist das eigentlich? Physical Theatre. Und da gibt es auch eine Lücke in der Theatergeschichte. Und da gibt es einfach schlicht und einfach noch sehr vieles zu beobachten und zu beschreiben.
Die Ausbildung bis zum Bachelor-Titel dauert 3 Jahre. Wer will, kann dann noch den Master anhängen. Nochmal 1 bis 2 Jahre. Am Ende winkt die Abschlussfeier.
Sulla piazza del villaggio.
Auf der Bühne des Teatro Dimitri präsentieren Studenten jene Produktion, die sie für die Abschlussfeier erarbeitet haben. Im Saal sind Väter und Mütter, alle festlich gekleidet. Im Anschluss werden die Studenten ihre Bachelor- und Masterdiplome erhalten. Clown Dimitri sitzt in der ersten Reihe und erinnert sich an seine Anfänge.
Ich denke an diese Zeit, wo es noch gar keine Schulen gab, wo ein junger Schauspieler, der ging in eine Truppe und er musste dann halt die Bühne putzen und kleine Rollen spielen und dann nach einem Jahr konnte er vielleicht dann einen Diener spielen und auf Italienisch sagt man da so schön rubare il mestiere, das heißt eigentlich den Beruf stehlen.
1975 hatte er die Scuola Dimitri gegründet. Die Nachfrage war groß. Was damals im Volksmund Clownschule Dimitri hieß, ist inzwischen zur Hochschule für Bewegungstheater geworden.
Ich kann in einem Wort sagen, ich bin wirklich glücklich und stolz. Ja. Wir sind sehr froh, dass wir eine Hochschule geworden sind, weil das hat uns auch finanziell geholfen. Und das ist halt eben leider auch wichtig, nicht?
Es ging um die Stipendien von Bund und Kanton. So hat die Wissenschaft in Verschu Einzug gehalten. Doch im Theater gilt immer noch, Talent geht vor Theorie. Auf der Bühne in Verschu werden die Diplome verliehen. Polina aus Russland nimmt ihres entgegen.
Wenn jemand begabt ist in der Kunst, dann braucht er nicht das Papier, was sagt, dass er talentiert ist oder dass er eine gute Note gehabt hat. Am Ende bei Auditions zählt das, was man da tut.
Polina will nach Paris, um dort als Clown zu arbeiten. Max Gnant stärkt sich beim Apero und lässt sich zum Bachelor beglückwünschen. Schweiß perlt noch auf der Stirn, seine Augen leuchten.
Der Moment, wo man spürt, dass man das macht, was man will. Und dass einem das voll und ganz erfüllt und wo man schwerelos ist im Moment. Das ist wunderschön.
Das Künstlerleben wird hart und das Geld knapp, das weiß Max Gnant. Auch der Bachelor-Titel wird irgendwann nichts mehr gelten. Spätestens dann, wenn es nur noch darum geht, das Publikum zu begeistern.
Denise Schmutz. Und die morgige Sondersendung zum Schwerpunkt Bildung senden wir von einer Fachhochschule. Genauer aus dem Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern. Und wir fragen, wie fit sind die jungen und boomenden Fachhochschulen? Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Christoph Studer. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.